Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die dreijährige Katrin bekommt von früher etwas erzählt. Mama sagt, da warst du noch nicht da. Und Katrin meint darauf, war ich da noch gestorben? Beim Spazierengehen treffen wir meinen ehemaligen Frauenarzt, erzählt die Mutti von der vierjährigen Anne. Er reitet auf einem Pferd gerade mit einem großen Hut. Und ich sage zu unserer ältesten Tochter, siehst du, dieser Mann ist der Herr Doktor, der dich durch einen Kaiserschnitt aus mir herausgeholt hat. Später sehen wir ihn noch einmal und da meint die Anne ganz trocken, Mama, war das der Cowboy, der dir den Bauch aufgeschnitten hat? Mona ist 7 Jahre alt und fragt, Mama, wie alt bist du denn, wenn das Baby kommt? Na, gerade 35. Was, 35? Naja, Sarah war ja auch schon ganz schön alt. Worauf wir beim Thema wären, der nächste Bibelabschnitt, den wir uns aus dem Leben ansehen von Abraham, da geht es darum, Isaak wird jetzt geboren. Und ich lese uns aus dem Kapitel 21 im ersten Buch Mose die ersten beiden Verse und Vers 5 vor. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Nun war es endlich soweit. Das Kind ist da, das Warten hat ein Ende. Gott gab Abraham und Sarah diesen erwarteten und verheißenen Sohn. Und Gott gibt es, wenn es aus seiner Sicht dran ist. Gott gibt es, wenn aus seiner Sicht die Zeit reif ist, wenn aus seiner Sicht die Zeit erfüllt ist. Da können Abraham 100 Jahre alt sein, Sarah 90 Jahre alt sein. Das ist für Gott kein Problem. Vielleicht für uns oder vielleicht sehr stark für uns. Ja, Gottes Zeitpunkte sind nicht immer da dran, wenn wir etwas verstehen und sagen, Gott, weißt du, ich denke, das müsste jetzt so sein. Gottes Zeitpunkte sind einfach auch ganz anders, wo wir vielleicht es als sehr ungünstig einschätzen. Nachfolgen bedeutet nicht, die Pläne Gottes in die Hand zu nehmen, sondern nachfolgen bedeutet, sich unter Gottes Pläne zu stellen. Ein Ja zu haben zu Gottes Plänen, das heißt Nachfolge. Und wenn die eigenen Pläne noch so biblisch sein könnten, noch so christlich, noch so fromm sein könnten, wenn sie nicht dran sind, dann könnten sie eher schaden, als dass sie ein Segen sind. So konnte Paulus sogar behindert werden, in eine bestimmte Gegend zu gehen, um zu missionieren, weil Gott es wollte, dass er in einer anderen Gegend missioniert. Man könnte nur sagen, na, es sollen doch alle missioniert werden, sollen doch alle was hören vom Evangelium. Nein, Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, Gott wollte es jetzt an dieser Stelle. Da kannst du weissagen, da kannst du böse Geister austreiben, da kannst du Wunder tun, wenn du damit nicht Gottes Willen getan hast, wirst du verloren gehen. Das ist ein sehr hartes Wort, was Jesus einmal sagt, im Matthäusevangelium Kapitel 7. Abraham musste erleben, welche tiefe Not entstehen kann, wenn wir uns nicht geduldig unter Gottes Zeitplan stellen. Mit der Geburt des Ismaels kam eine Not. Manch einer sagt, das ist die Not, die bis heute dort in diesem Nahen Osten herrscht. Ja, wenn die Zeit erfüllt ist, dann handelt Gott. Dabei ist nicht jeder mit dem Zeitpunkt Gottes einverstanden. Ob seine Heilsgeschichte oder ob meine persönliche Geschichte, warum muss ich immer noch auf Jesus warten, warum kommt er noch nicht? Also ich wäre der Meinung, ja, das ist die höchste Zeit, wie sie in dieser Welt aussieht. Oder warum muss ich so auf meinen Ehepartner warten? Mancher junger Mensch hat da seine lange Frage. Warum wurde Jesus damals geboren, nicht jetzt? Das fände ich viel schöner, dann hätte ich das so miterlebt mit Jesus. Warum wird unser Kind jetzt geboren? Das scheint nicht zu passen, dieser Zeitpunkt. Nun ist das Kind Isaak da. Übrigens, obwohl Abraham so kleingläubig um sein Leben bangte, als er damals auszog und dann in Ägypten und noch einmal bei diesem König Abimelech seine Frau als seine Schwester nur ausgab, um sein Leben zu retten, mit Halbwahrheiten lebte. Das Kind ist da, obwohl Abraham die Sarah einfach dann in den Harem gab, seine Frau einfach dann laufen ließ, wegschickte. Das Kind ist da, obwohl Sarah darüber gelacht hat, als die Boten das nochmal gesagt hatten. Das Kind ist da, obwohl Abraham ungeduldig war und dann den Ismael zeugte mit der Hagar. Was ist das für ein Gott, der einfach mit unserer Unzulänglichkeit trotzdem seinen Plan weiterführt? Und so ist das. Und so ist das eigentlich immer. Keiner könnte sagen, ja, okay, hat es mal bei dem Abraham gemacht und bei mir, ich muss jetzt aufpassen, dass das alles anders oder wir sind anders. Nein, auch bei uns hat er nur mit unvollkommenen Menschen zu tun, mit denen er seine Pläne weiterführt. Souverän ist er, so souverän, dass er mit unseren Fehlern trotzdem eine gute Geschichte zu Ende führen wird. Wie reagierten Abraham und Sarah darauf? Abrahams Reaktion wirkt am Anfang einfach recht schlicht und nüchtern. Vers 3 und 4, und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und er beschnitt ihn am 8. Tage, wie ihm Gott geboten hatte. Er nannte ihn Isaak, das heißt übersetzt ein Lachen, das kann mehrdeutig sein, das persönliche Lachen und Freuen, das Lachen mit Gott zusammen, sich zu freuen, die Mitfreude mit anderen, oder es kann vielleicht auch das Auslachen der anderen sein, die das nicht glauben wollen. Die einen lachen mit Sarah und Abraham und mit Gott, dass die Verheißung sich erfüllt hat. Sie sind froh darüber, sein Versprechen hat er eingehalten, dass der Sohn gesund geboren wurde, dass er trotz des hohen Alters geboren wurde, dass das so möglich war. Sie freuen sich miteinander, dass er trotz der Schuld und der Sünde bei Abraham und Sarah, dieser Unvollkommenheit, seinen göttlichen Plan weitergeführt hat, souverän, ein Lachen. Die anderen lachen über Sarah und Abraham. Wer sich in dem Alter so etwas noch zumutet, ist ganz schön dumm. Ja, wer lässt sich so von Gott denn ausnutzen? Man lacht über sie, beziehungsweise man lacht über Gott, der ist ja unmöglich. Was er den beiden zutraut, das glaube ich nicht, dass das richtig ist. Als zweitens wird uns dann von Abraham berichtet, dass er am 8. Tag den Isaak beschnitt, so wie Gott es geboten hat. Als Zeichen, dass man Gott gehorsam ist, er hat das, was Gott als Gebot gegeben hat, auch wirklich getan. Und als Zeichen, dass nun dieser Isaak auch zu Gottes Volk gehören soll. Abraham will nun gehorsam sein. Er musste oft genug erfahren, welche schweren Folgen es hat, wenn man ungehorsam ist. Und Gottes Gebot soll von Anfang an dann gleich im Leben dieses Kindes auch Beachtung finden und beachtet werden. Und so beginnt schon nach 8 Tagen das Loslassen, dass Abraham den Isaak Gott überlässt. Aber es ist ja kein Loslassen in eine Leere, sondern es ist ein Loslassen in Gottes Hände hinein. Wohl dem, der seine Kinder nicht in eine Leere loslassen muss, sondern in Gottes Kinder, in Gottes Hände hinein loslassen kann. Ob als ein Nachfolger Jesu das Kind lebt oder nicht, es ist eine große Hilfe zu wissen, dass die Hände Jesu weiterhin an das Herz anklopfen werden, dass die Hände des himmlischen Vaters auf das Kind weiterhin warten, wie bei dem verlorenen Sohn, und dass die Hände und alle Engel und alle Mächte dieser Welt von diesen Händen regiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich Abraham bei Isaaks Geburt auch nicht nur gefreut hat, sondern auch ein Stück geschämt hat. Nun ist der Sohn tatsächlich geboren, was er Gott gar nicht so richtig mehr zutraute, aus dem Schoß dieser Sarah. Und er hatte es Gott nicht zugetraut und war mit der Magd schlafen gegangen, der Magd Hagar. In Abrahams Freude mischt sich dann auch die Demut. Und das muss ich nicht ausschließen, das kann immer wieder grundsätzlich zu unserem Glaubensleben dazugehören, die Freude und die Demut, wenn Gott seine Verheißungen erfüllt. Da gibt es eine tiefe Freude über seine Größe, über Gottes Größe, er hat sie erfüllt, und es gibt eine tiefe Demut, wie groß Gott ist, und er führt es einfach so durch. Ob das nun bei dieser Geburt Isaaks war oder als Israel aus Ägypten rausgeführt war, wurde eine große Freude, aber es war auch die Demut, Gott konnte nur das Herz des Pharaos lenken. Oder als Jesus geboren wurde, diese große Freude, er ist da, und diese Demut, er lässt sich darauf ein, da im Stroh zu liegen, dieser Sohn Gottes. Oder als Jesus auferstand von den Toten, diese Freude darüber, er ist da, und diese Demut, es ist unbegreiflich. Ich kann es gar nicht glauben. Oder wenn mein Leben neu wird und wenn ich ihn in mein Herz hineinlasse, die Freude darüber und die Demut, du lässt dich auf mein Leben ein, auf mein so unvollkommenes, auf mein so kleines Leben. Und auch die Freude, wenn er wiederkommen wird, dass er da ist, und die tiefe Demut, wir werden vor ihm alle knien, sagen, Herr, danke, dass ich dabei sein darf. Als Kind Gottes werde ich fröhlich und demütig sein, wenn ich erlebe, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Wie reagiert Sarah? Vers 6 und 7 lesen wir, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille, und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Sie bestätigt noch einmal diesen Namen, den Abraham gegeben hat. Ja, es ist ein Lachen, von Mitfreude bis kritischem Lächeln. Und dann spürt man ihre tiefe mütterliche Freude ab. Sie hat ein Kind zur Welt gebracht, sie kann ein Kind stillen. Und die Freude ist umso größer, weil sie weiß, das ist gar nicht selbstverständlich. Viel zu lange hat sie unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten, hat das wehgetan. Damit darf es nicht um den Wert einer Frau gehen, ob sie Kinder geboren hat oder nicht. Der Wert liegt darin, dass jeder von uns ein Geschöpf Gottes ist und jeder ein Kind Gottes sein kann. Darin liegt unser Wert an sich. Aber es geht um das persönliche Glück, das eine Mutter in ihrer ganz eigenen Art empfinden darf, wenn sie ein Kind zur Welt bringt und das Kind dann auch stillt, in ihren Armen liegt. Wenn unsere Gesellschaft so eine klagende Gesellschaft ist, so eine einsame Gesellschaft ist, so eine unglückliche, dann kann es auch an dieser Frage liegen, weil so wenig Bewusstsein ist für das Mutterglück, weil das Mutterglück irgendwie gerade so ertragen wird, weil das Mutterglück einfach ausgeschlossen wird, auch oft aus dem Leben sehr bewusst. Deutschland gehört zu den reichsten Ländern, zu den reichsten Staaten und hat die niedrigste Geburtenrate in der EU. Und weltweit mit fast einem Viertel der Frauen hat es die höchste Kinderlosigkeit der Frauen. Das habe ich nicht aus irgendeiner frommen Zeitschrift, das habe ich aus der Thüringer Allgemeinen. Und dann sagt die Thüringer Allgemeine, unser Land, das, wie sagen, verkötert. Das heißt, wir haben Haufen Hunde, aber keine Kinder mehr. Das ist Familienersatz geworden, Karriere, Urlaub, Auto liegen vorne an und Nachwuchs steht irgendwo hinten an. Was ist das für eine Ursache? Ich lese aus der TA, des Wohlstand, der Wohlstandsanspruch. Und hätte eine Nachkriegsgeneration so gedacht, wären wir nicht auf der Welt. Deutschland. Hier geht es nicht um die, die ungewollt kinderlos sind. Das fehlende Glück ist schmerzlich und wird schmerzlich empfunden. Hier geht es um die gewollte Ablehnung eines Glücks, das letztendlich ein Geschenk Gottes ist. Und wer Gottes Geschenk ablehnt, wird nicht glücklicher werden in seinem Leben, sondern wird immer ein Stück unglücklicher sein, wird sich etwas weggenommen haben von seinem Glück, einsam und verängstigt. Und die Zahlen der Kinder, die nicht zur Welt kommen dürfen im Mutterleib, jeden Tag sind es 1000 in Deutschland, sind schlimm genug. Abschließend fällt auf, Isaak ist zwar ein besonderes Geschenk Gottes, er hat eine besondere Verheißung Gottes, Stammvater dieses Volkes Gottes auch zu sein. Das heißt dann später immer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist ein allgemeiner Begriff. Ja, welcher Gott? Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da spätestens hört es auch auf, dass er mit dem Islam zusammen übereinstimmen würde, denn der Jakob gehört dann im islamischen Verständnis nicht mehr dazu. Er hat eine Verheißung, dieser Stammvater zu sein und damit einen besonderen Auftrag, und trotzdem nimmt Gott ihn nicht einfach aus dieser Welt heraus, alles läuft jetzt irgendwie auf leisen Sohlen ein bisschen himmlisch heiliger ab. Er muss wie jedes Kind heranwachsen, gestillt werden, entwöhnt werden, erzogen werden, er muss lernen. Und das Kind wuchs heran, wurde entwöhnt, Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde. Wir können große Verheißungen auf unserem Leben haben und jeder hat große Verheißungen für sein Leben. Für jeden gilt das, dass er eine Wohnung des dreieinigen Gottes sein darf oder dass er ein Licht in dieser dunklen Welt sein darf oder dass er ein ewiges Leben haben kann ohne Tod und ohne Tränen. Und trotzdem wachsen wir mit beiden Beinen auf dieser Erde auf. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist und die Erlösung noch nicht da ist, dann ist das so. Dann brauchen wir gute Eltern, dann brauchen wir gute Lehrer, dann brauchen wir gute Hirten, auch geistliche Hirten. Wir lernen empfangen und wir lernen loslassen. Wir lernen anleiten und wir lernen dienen. Wir lernen reden und wir lernen hören. Wir lernen arbeiten und wir lernen ruhen. Es ist Gottes Schule und es ist auch die Schule der Menschen, die uns zur Seite gestellt werden. Und diese Vorbereitung, auch Gottes Schule, findet einfach ganz gewöhnlich in dieser Welt statt. Diesen guten Lehrer, den haben wir auf jeden Fall, Gott den Herrn. Und ich wünsche uns, dass wir auch untereinander gute Mitschüler sind. Wenn irgendwie unsere Kinder oder auch andere Kinder manchmal etwas nicht richtig verstanden haben oder im Konfirmandenunterricht, hat mich jemand mal so gefragt an ein Kind, dann habe ich immer gesagt, hast du einen Mitschüler gefragt? Der hat doch den Lehrer auch gehört, wie er es erklärt hat. Und das fand ich immer ganz toll, man kann einen Mitschüler fragen und dann hilft man sich miteinander. Mögen wir gute Mitschüler sein, die dann sich helfen auf dem Weg, die Verheißung Gottes hier zu leben und zu erleben, bis Jesus wiederkommt, solange wir auf dieser Erde sind. Wir dürfen wissen, er wird seine Verheißung erfüllen und wir wollen darin leben. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.